viel mit diesen Auseinandersetzungen zu tun. Erben Abrahams, Isaak, Ismael. Und das beschäftigt die ganze Welt. Als Christel gerade den zweiten Teil vorgelesen hat, aus der Hagar-Geschichte, da muss ich sagen, den kannte ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Für mich war immer nur so der erste Teil von Hagar und der Ankündigung von der Geburt Ismaels vertraut. Ich habe da mal ein bisschen geblättert und es ist so was Typisches für die Geschichte. Das ist nicht eine Reihenfolge. Das ist so abgerissen. Hier ein Stück, erstmal Kapitel, was war es, 16, dann kommt Kapitel 21 und in Kapitel 25 stehen noch mal ein paar Verse zu Ismael. So, ja, dann fällt mir unser Gedankenspiel ein. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. So, ja, wir kennen das als ein Spiel, was keinen ernsthaften Hintergrund hat und wo man dann zum Schluss noch den Kern von der Blume hat. Wo ist es jetzt ausgekommen? Und ist das die Wirklichkeit? Ein Spiel. Aber dieses er liebt mich nicht oder er sieht mich nicht. Ich glaube, das ist etwas, was in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, auch in unserem Leben mit unserem Herrn drinsteckt. Diese Brüche. Wir haben ja heute vor, dass wir auch nach der Predigt einen Zeugnisteil haben. Und unser Gedanke war, ob wir den nicht mal etwas weiter fassen können. Wir sind das so gewohnt, ich sag mal, auf den Bereich zu schauen, er sieht mich. Das hat ein gutes Ende, da gibt's Gebetserhörungen, da spüre ich, wie Gott mir nahe ist. Und das ist sehr wichtig und es ist gut, dass wir es tun. Aber es gibt auch die andere Seite. Dieses Geglaubte, er sieht mich nicht. Warum hat er hier nicht eingegriffen? Oder hier bin ich enttäuscht. Bei Abraham, kommen wir später nochmal drauf, da hieß es, er war verdrossen. Und manchmal gibt es Strecken im Glauben, da steckt auch Verdruss drin. Und ich denke, wir denken, auch das braucht einen Ort, darüber sprechen zu können. Auch das gehört zu Zeugnissen dazu. Ich weiß, das braucht Mut. Etwas, wo noch kein guter Ausgang da ist, ist nicht leicht weiterzugeben. Und es braucht Vertrauen und es braucht den Glauben, dass das nicht weitergetragen wird. Aber es ist Bestandteil von unserem Leben. Und es kann ja auch sein, dass wir auch heute Morgen Mutige unter uns haben. Ich wäre Gott dafür sehr dankbar. Nämlich das ist auch Bestandteil unseres Alltags im Glauben. Das mal vorausgeschickt. Ich möchte aber auf die Geschichte nochmal eingehen. Hagar, Ismael, Abraham, Sarah, was da so alle war. Und ich möchte es mal versuchen, ein bisschen mehr aus den Augen von Hagar zu sehen. Was wissen wir von Hagar? Sie war eine ägyptische Magd, heißt es. Ich glaube, wir können es ruhig übersetzen, eine Sklavin. Damals ging es noch nicht so sehr um Arbeitsverträge. Da ging es um frei oder nicht frei. Und sie war nicht frei. Wie sie in die Geschichte von Abraham und hineinkommt, keine Ahnung, steht nirgendwo. Ob sie schon als Sklavin geboren war oder ob sie versklavt wurde und warum, steht nirgendwo. Nur sie war unfrei, eine Situation, die es damals mehr als oft gab. Ganz viele Menschen waren Sklaven. Wenn ich mir Hagar anschaue, sie war, heute würde man sagen, sie war eine Powerfrau. Sie ließ sich nicht so einfach unterdrücken oder mit ihr einfach so machen, wie die Herrschaft wollte. Sie war jemand. Und sie musste sich damit abfinden, dass sie unfrei war und das wohl ihr Leben lang bleiben würde. Irgendwie wird sie es auch geschafft haben, sich zu arrangieren mit ihrem Leben. Und dann kommt auf einmal der Knaller, dass Sarah ihr sagt: Du, wir warten dringend auf einen Sohn. Und ich bin als Mutter schon viel zu alt. Mein Mann und ich haben uns überlegt, dass du für mich unseren Sohn gebierst, damit unsere Verheißungen, ein Volk zu werden, sich erfüllen können. Sarah wurde nicht gefragt, wie sie dazu steht, ob sie das wollte oder nicht. Das war bei Sklaven nicht nötig. Sie war nur Mittel zum Zweck. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vorging. Ob sie Sarah das so abgenommen hat oder ob sie dachte, ich bin nur ein sexuelles Spielzeug für Abraham. Alles möglich. Vielleicht hat sie auch schon dort die Chance erkannt, was das wohl bedeuten würde. Ich werde die biologische Stammmutter von Abrahams Familie. Das gibt Status. Und das ist mehr als Sklavin zu sein. Es dauert nicht lange und sie ist schwanger. Und trumpft auf. Jetzt hat sie was. Und bekommt natürlich sofort Schwierigkeiten mit Sarah, die jetzt eigentlich auf der Loser-Seite ist. Und die beiden liegen im ständigen Streit. Und es eskaliert immer mehr so weit, dass Hagar es nicht mehr aushält und flieht. Besser, ich habe keinen Schutz mehr irgendeiner Familie. Ich muss hier raus, ich halte das nicht mehr aus. Und das setzt sie um. Sie flieht und in der Wüste wird sie angesprochen vom Engel Gottes, Hagar, was machst du hier? Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und sie sagt, was los ist. Und der Engel sagt ihr, geh zurück, wo du herkommst, ordne dich unter und bleib dort und bekomme deinen Sohn. Du sollst ihn Ismael nennen. Gott hört. Erstaunlich ist, dass Hagar ohne großes sich Widersetzen das macht. Und sie überlegt und sagt, eigentlich bin ich ja weggelaufen, weil ich jemand gesucht habe, der mich sieht und der nach mir schaut. Und so sagt sie auch zu sich, da ist ein Gott, der mich sieht. Und das ist unendlich wertvoll. Ich bin nicht alleine und ich bin nicht Spielball. Da ist einer, der mich sieht und der mich versteht mit meinen Hoffnungen, mit meinen Ängsten, mit meiner Verzweiflung, mit meiner Verdrossenheit, mit meiner inneren Wut. Da ist einer, der mich sieht. Sie bekommt ihren Sohn, Abraham nennt ihn auch Ismael, wie es der Engel vorausgesagt hat. Und erstmal ist alles gut, aber nicht lange. Dann passiert nämlich das Wunder. Sarah wird schwanger. Und für Hagar ist diese ganze Geschichte eine Luftnummer geworden. Sie wurde nicht gebraucht. Wo ist er, dieser Gott, der mich sieht? Schaut er gerade weg? Wie geht's denn jetzt weiter? Sieht er mich noch? Und warum überhaupt? Er hat doch, was er will. So, jetzt wird der Ismael so langsam ein bisschen größer. Kleiner Frecker, ne? Und der Isaak ist noch ein Säugling. Und die Sarah, immer wenn sie in den Hof guckt zu Hause, sieht sie den Ismael da rumtollen. Und er ist ihr ein Dorn im Auge. Der soll nicht mit meinem Sohn gemeinsam aufwachsen und dann auch noch der Ältere sein, an dem sich der Kleine orientiert. Das will ich nicht. Und sie spricht ihren Mann Abraham an und sagt, ich will nicht, dass Ismael hier bleibt, dass er zusammen mit Isaak aufwächst. Das Erbteil geht über Isaak, nicht über Ismael. Schmeiß sie raus. Das hört Abraham. Und ja, er ist entsetzt. Der Ismael ist auch sein Sohn. Und irgendwo, wenn ich das so lese, dann steht da, Abraham war verdrossen. Es hört sich für mich so an, Abraham hatte es unendlich schwer, sich gegen seine Frau durchzusetzen. Es hört sich so an, als hätte er eigentlich unter dem Pantoffel gestanden. Wenn die Sarah was will, dann setzt sie es durch. Ob das Hagar war und einen Sohn zu kriegen oder ob das jetzt die neue Situation ist, dass ich, Abraham, sie rausschmeißen soll? Und Gott spricht zu Abraham, und jetzt ist interessant, er spricht ihn nicht auf die Tatsachen an, sondern er sagt als allererstes, Abraham sei nicht verdrossen. Es ist so oft, wenn der Engel, auch wenn er die Hagar ansprach oder anspricht, dann kommt zuerst mal, fürchte dich nicht. Und sowas kommt auch zu Abraham, sei nicht verdrossen. Ich glaube, ich mache mal so einen kleinen Stopp. Ich kenne das auch. Auch im Glaubensleben. Manchmal verdrossen zu sein, wenn mir irgendwas furchtbar stinkt. Und dass es oft lange dauert, bis ich das unter die Füße bekommen habe oder endlich bei Gott abgeben konnte. Gott sagt Abraham, sei nicht verdrossen und höre auf Sarah, deine Frau. Ich will den Segen und das Erbteil auf Isaaks Spur geben. Nicht auf Ismaels, aber um ihn kümmere ich mich auch. Ich gehe mal wieder rüber zur Hagar. Es ist morgen und sie kriegt einen Schlauch Wasser und ein Brot, den Schlauch um den Hals gehängt. Du kannst gehen. Nimm Ismael mit. Tja. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Der alte Spruch, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Ja, so war es wohl. Und jetzt ist ein großes Stück von Abrahams Verdrossenheit rübergegangen auf Hagar. Und so geht sie weg mit der Verdrossenheit. Ein Brot, ein Schlauch Wasser, das war's. Nur weg. Diesmal ist sie nicht die, die flieht. Diesmal ist sie die, die geschasst wurde. Wir brauchen dich nicht mehr. Du bist uns hier nur im Weg und ein Dorn im Auge. Der Schlauch Wasser und das Brot haben natürlich nicht lange gehalten. Und was macht eine Mutter, wenn es nicht mehr weitergeht? Wenn es ums Verdursten geht? Hält sie ihren Kleinen auf dem Arm und schaut ihm zu, bis er stirbt? Oder legt sie ihn ins Gebüsch und hält es nicht aus, ihn sterben zu sehen und geht einen Bogenschuss, das sind vielleicht 200, 250 Meter weiter weg und will nicht zuschauen? Was ist mit der Verdrossenheit? Ja, so eine unlösbare Situation. Dann hört sie die Stimme, die sie kennt von damals, von dem Engel, aber aus dem Himmel, nicht Auge in Auge, die ihr sagt, Hagar, fürchte dich nicht, Schau dich mal um, dort gibt es einen Brunnen. Und Hagar findet den Brunnen mit dem Wasser, was ihr und Ismael das Leben rettet. Und sie geht natürlich hin und schöpft Wasser und gibt Ismael zu trinken und trinkt selbst. Und findet irgendwie Anschluss. Die Zeit dazwischen wird jetzt in der Bibel nicht beschrieben. Es wird nur beschrieben, Gott war mit Ismael und ließ sein Großwerden, Größerwerden gelingen. Und er siedelte sich in der Wüste an und er wurde ein Bogenschütze. Es steht nicht bei wem und für wen. In irgendjemandes Dienst ist er wohl getreten und wurde einer seiner Soldaten. Und er sorgte für seine Mutter mit. Und zwar sogar in einer Art, dass es zum Schluss hieß, dass sie für Ismael eine ägyptische Frau suchte. Und das kann nur geschehen, wenn sie einen größeren Status hatte. Sie war jemand geworden. Hagar war in der Lage und auch von ihrem Status berechtigt, ihrem Sohn eine Frau zu suchen. Und das tat sie und suchte eine ägyptische Frau. Sie ging zurück zu ihren Wurzeln, wo sie eigentlich herkam. Da hört die Geschichte auf. Es gibt noch einmal einen ganz kurzen Hinweis, und zwar, als Abraham starb und beerdigt wurde, da steht, dass seine Söhne Isaak und Ismael ihn begruben. Also, es gab einen Kontakt. Welcher Art der war, steht dort nicht. Nur Ismael ist zur Beerdigung gekommen. Verbindung ist in irgendeiner Art geblieben. Ja, diese Geschichte mit den vielen Brüchen drin und mit dem himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und mit dem er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, wie wird es denn wohl ausgehen? Das ist die Geschichte von Hagar. Noch eins, von Ismael wird später auch noch berichtet in der Bibel. Von ihm wird berichtet, dass er 12 Söhne hatte, sie werden namentlich aufgezählt, und dass jeder Sohn der Stammvater eines Stammes war und dass sie sich ansiedelten im Gebiet irgendwo zwischen Kanaan und Ägypten. Das heißt also, dass dieses Versprechen, was Gott auch der Hagar gegeben hat, ich werde dich zu einem großen Stamm machen, das ist sogar früher eingetreten als bei Isaak. Und es ist noch so ein allerletzter Satz, der bezieht sich darauf, als der Engel die Geburt Ismaels ankündigte, da sagte er, er wird wie ein Widersein und gegen jeden und er wird sich vor seine Brüder setzen. Und genauso hört das auch auf. Wird aufgezählt mit seinen Söhnen und dann er setzte sich vor alle seine Brüder. Also er hat auch noch Brüder bekommen und er setzte sich davor. Was das heißt, ob er sie umgebracht hat, ob er sie unterdrückt hat, steht dort nicht, das Erstere war damals üblich. Die Geschichte mit den ganz vielen Brüchen, mit dem Auf und Ab und mit diesen ganz starken Gefühlen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mit dem Verdrossensein und mit dem einfach rausgekegelt werden, fertig. Das ist das Spektrum vom Leben. Und ich glaube, wir kennen das. Vielleicht nicht jeder in diesem Ausmaß von 100 und 0, aber dieses Rauf und Runter, das gehört zu unserem Leben dazu. Und ich denke auch ganz bewusst zu unserem Leben als Christen und als Glaubende. Das ist nicht schön, alles glatt geht, dass es rauf und runter geht. Und dass dieses, du bist ein Gott, der mich sieht, das ist nichts, was wir uns ins Portemonnaie stecken können und da bleibt es drin. Sondern es ist etwas, was wir spüren und nicht spüren. Und ich glaube, auch als Gemeinde ist es gut, wenn wir uns so sehen können, als die, die es gerade spüren und auch als die, die es gerade nicht spüren. Das heißt nicht, dass die Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht, dass die nicht stimmt. Aber wie wir es erleben oder wo unser Tellerrand aufhört, das ist typisch für uns. Und ich glaube, das ist auch nötig, dass wir einander davon berichten können und uns aufgehoben fühlen können, egal wo wir da gerade stehen. Und da möchte ich gleich Zeit geben, dass ihr was dazu sagen könnt. Und es ist vollständig in Ordnung, wenn ihr eine positive Geschichte erzählt. Ja, also es geht jetzt nicht darum, das eine kommt weg, nur das andere wollen wir hören. Es geht um beides. Und beides ist wichtig und beides ist gut. Lass uns einen Moment still sein und wer dann anfangen möchte, etwas zu sagen, der kommt bitte nach vorne. Hier liegt das rote Mikro und das wird dann angemacht.